Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte, wieder mit mir Eva und diesmal dabei Elka. Hallo Elka.
Hallo Eva.
Hi. Ich muss ja gleich mal gestehen, seitdem wir das letzte Mal zusammen aufgenommen haben und unsere ADHS-Folge online gegangen ist, brennt es mir schon unter den Nägeln, wieder mit dir aufzunehmen. Und zwar, weil wir wahnsinnig viel Feedback bekommen haben, also von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich glaube, ich kann sagen, wir waren ganz überwältigt, oder?
Ja, voll. Ich meine, im Instagram-Kanal haben mir auch Leute geschrieben, das war auch sehr cool zu sehen, dass vielen einfach ähnlich geht und sie sich da gesehen fühlen.
Offensichtlich haben wir da wirklich einen Punkt auch getroffen. Viele haben geschrieben, dass sie ebenfalls betroffen sind, auch spät diagnostiziert wurden und viel auch den Verdacht haben, also dass sie jetzt darüber nachdenken, okay, ja, vielleicht würde das einiges erklären bei ihnen im Leben. Das hat mich auch total gefreut, dass wir wurden auch in einem anderen Podcast erwähnt, bei Captain It's Wednesday, reden sie auch darüber, finde ich auch ganz spannend, habe ich mir angehört. Da in dem Podcast haben sie auch nochmal erwähnt, keine Scheu auch zu haben, dafür Ärzte, Ärztinnen aufzusuchen oder in einer Community sich mal umzuhören, zu fragen, aber eben auch nicht vor Medikamenten, ja, also und auch die positiven Seiten zu sehen, ja, die man da vielleicht hat.
Ja, weil du sagst Community, da fällt mir ein, es gibt zum Beispiel auch in Wien, habe ich mal gegoogelt, so Selbsthilfegruppen, kostenlose, wo man online einfach dazustoßen kann. Ich war, glaube ich, einmal bei einer und dann hatte ich jetzt keine Zeit mehr, aber ich glaube, das kann auch spannend sein. Also einfach mal googeln, da gibt es kostenlose Angebote, weil es klar, so eine Therapie, die kostet halt recht viel, so eine Psychotherapie, die kann zwar auch helfen, aber diese Selbsthilfegruppen sind eigentlich recht cool, denke ich.
Ja, und ich glaube, es hilft einfach auch, dass man erfährt, dass man nicht alleine ist. Also das war zumindest bei mir auch so, dass man dann irgendwie nicht dasteht und denkt so, und jetzt, sondern dass man dann mit anderen Menschen auch darüber sprechen kann. Das nimmt im Ganzen dann auch so ein bisschen vielleicht den Schrecken oder dann, ja, oder man sieht dann einfach auch, man kann besser damit umgehen oder man bekommt vielleicht auch Werkzeuge dann in die Hand gelegt, was man machen kann. Ja, also von dem ist es auf jeden Fall ganz gut, wenn man dann darüber spricht, das vielleicht auch enttabuisiert für einen selbst. Ja, das hilft immer, ja, glaube ich. Das ist ganz wichtig, egal eigentlich jetzt bei welcher Diagnose. Also wirklich, das war ganz, ganz toll, was ihr uns da alle geschrieben habt. Wir waren zum Teil auch wirklich gerührt. Es hat dann uns wieder berührt, wie wir euch berührt haben, als ihr die Folge gehört habt. Ein Hörer hat uns auch ein sehr langes Feedback per Mail geschrieben. Also vielen lieben Dank auch. Und da möchte ich jetzt noch auf ein paar Punkte eingehen. Und zwar hat er uns geschrieben, dass er der Meinung ist, dass ADHS jetzt eine ganz normale Eigenschaft ist, die jeder in uns hat, mal mehr, mal weniger ausgeprägt. Dass das eben auch im Universum zur Selbstwirksamkeit, also als Mensch sich zu erfahren gilt. Ja. Und er vergleicht das dann zum Beispiel auch mit Narzissmus oder so, dass das halt so Grundtools sind für Menschen und ja, ohne denen wir quasi nicht überlebt hätten. Ja. Also dass dann die Menschen dann vielleicht von der Evolution längst ausgesiebt worden wären. Ich glaube, dass das nicht so ist. Also es ist einfach auch so, das möchte ich auch nochmal wiederholen, das haben wir, glaube ich, in unserer Folge eh auch besprochen. ADHS ist ja wirklich eine neurologisch-biologische Störung, die jetzt eben psychische Auswirkungen hat und eben auch soziale natürlich. Und sie lässt sich aber im Gehirn messen. Und Diagnose erfolgt so über diese Verhaltenskriterien, aber es ist eben schon neurologisch-biologisch sichtbar. Und man sieht das eben auch ja wirklich, dass halt die Regionen im Gehirn betroffen sind, die eben gerade für diese Regulation von Aufmerksamkeit, Impulskontrolle und jetzt eben so exekutiven Funktionen verantwortlich sind. Also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es ja sehr stark dann durch diese Neurotransmitter ist, also Dopamin und Noradrenalin, dass da eben ein Ungleichgewicht vorherrscht. Ja, und das sind gerade diese Botenstoffe für Motivation, Belohnungsverarbeitung, diese Aufmerksamkeitssteuerung. Das sieht man eigentlich ganz genau, dass es diese Netzwerke im Gehirn sind, die bei ADHS einfach anders funktionieren. Und das war genau diese Netzwerke sind, die jetzt auch dieses Abschweifen von Gedanken, dass die da aktiv sind. Und gerade bei Menschen, die jetzt mit ADHS auch, ja, häufiger unkontrolliert aktiv sind. Und das sind halt eben diese Unterschiede, die man halt auch wirklich sieht. Also man sieht das auch bei diesen bildgebenden Verfahren, wie jetzt eben Magnetresonanztomographie oder Positronenemissionstomographie, das ist PET, dass das halt sichtbar. Ja, es ist zwar jetzt, die Messungen sind jetzt noch nicht spezifisch genug, dass man das halt jetzt allein für die Diagnostik verwenden könnte. Aber ich glaube, dass das halt nur eine Frage der Zeit ist, bis da halt die richtigen Marker gefunden werden.
Es wäre auch ein bisschen teuer, das zur Diagnostik zu verwenden.
Ja, das denke ich mir auch, ja, genau. Und deswegen ist in diesen Tests sind es halt hauptsächlich halt diese Fragen, also Verhaltensbeobachtungen und diese Tests, die man da eben hat in der Diagnose. Er hat uns dann auch noch weitergeschrieben, er sieht es auch so, dass das ADHS jetzt eben auch als so ein Entspannungsfeld halt erzeugt, ja, je nachdem jetzt auch in welcher Situation man ist oder in welche Rollenverteilung man jetzt eben hat, also sei es in der Arbeit oder im privaten Bereich, und ja, das zu Problemen führen kann. Und da muss ich ihm auf jeden Fall recht geben. Also es ist ja wirklich so, das haben wir, glaube ich, auch erwähnt, dass ja der Leidensdruck natürlich sehr unterschiedlich ist, und weil es ja auch ein Spektrum ist, kann es natürlich sein, je nachdem, wie man lebt, welchen Beruf man hat, in welchem sozialen Umfeld man sich bewegt, dass man da dann mehr oder weniger Probleme hat oder auch gar keine Probleme hat. Also das kann ja auch sein. Ja, also ich glaube natürlich, dass das sehr wohl ist, ja, in welcher Kombination du lebst oder ja, mit welchen anderen Menschen du vielleicht da auch aufeinander triffst. Mm. Er erwähnt dann auch noch zum Schluss, dass ja ADHS gerade bei Kindern in Deutschland mittlerweile auch mit Hochbegabung mitverhandelt wird. Das fand ich ja ganz interessant, weil wir haben ja noch ein Feedback bekommen. Und zwar hat uns ja auch die Annika ganz lieb, ganz groß und lang Feedback zukommen lassen über Instagram. Annika kennt ihr auch. Sie war bei uns sogar schon zu Gast. Das ist unsere Analog-Astronautin, die wir ja letztes Jahr hatten. Da haben die Folge wir zwei gemacht. Auch mit ihr.
Mhm, ja, ja.
Also sie ist ja auch hochbegabt, diagnostiziert und hat mir auch einen eigenen Podcast, und sie haben in ihrem Podcast Verkopft aber herzlich eben auch darüber gesprochen, also ADHS und oder Hochbegabung. Und ich möchte das jetzt auch nochmal ansprechen, weil es da offensichtlich irgendwie wirklich Relationen gibt. Also ich hatte diese Verknüpfung vorher gar nicht. Ich weiß nicht, hattest du irgendwie diese?
Eigentlich überhaupt nicht, ne? Eher so, man tut das ja so, dieses alte Bild von ADHS ist ja so der Zappel-Philipp und so, also das hätte man eher für Leute, die, weiß nicht, nicht so gut mitkommen in der Schule und so auch nicht viel erreichen. Also das kann ja auch manchmal zusammenhängen mit der Hochbegabung, aber ja, ich hätte es auch nicht verbunden.
Aber offensichtlich hat man eben auch entdeckt, dass Kinder, die hochbegabt sind oder vom Intellekt oder so, die der Schule ja folgen könnten, aber trotzdem irgendwie auffällig sind, ja, oder verhalten
sich auffällig. Ja, die langweilen sind. Sich ja dann
auch. Genau, und da hat man dann gesagt, ja, dass die eben gelangweilt sind, dass die nicht genug gefordert werden, und da dürfte aber doch sehr oft auch ADHS mit im Spiel sein. Und ich fand die Sachen, die sie uns da eben auch gesagt hat, wirklich super spannend. Ich habe mir auch die Folge noch angehört von ihr, und kann ich auch jedem ans Herz legen. Also gerade die so mit dem Gedanken spielen, könnte ich eben auch ADHS haben, vielleicht auch eben in Verbindung mit Hochbegabung. Ja, hört euch gerne die Folge an. Also ich finde, es macht auch wirklich Spaß zuzuhören. Also sie machen dann so einen Online-Test, weil sie wissen es ja nicht, ob sie ADHS haben. Und offensichtlich dürfte es da total viele Parallelen geben. Also ich war da ganz überrascht, wie ich mir die Folge angehört habe. Sie haben etwas sehr Interessantes gesagt. Also sie haben ja dieses Label Hochbegabung. Und jetzt gibt es dann eben noch dieses Label ADS oder ADHS, und sie wissen jetzt nicht, ob sie sich das jetzt quasi auch noch umschnallen möchten, weil sie mit dem Label, das sie haben, eigentlich recht zufrieden sind und da jetzt irgendwie, also sie sind fein, so wie es ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich glaube, es ist auch, selbst wenn du ADHS hast oder ADS oder hochbegabt oder was auch immer, wenn du keinen Leidensdruck hast, wenn du mit deinem Leben total fein bist, wenn eh alles gut läuft, ja, und du vielleicht deine ADS eh gut kompensierst, ohne dass es dir aber jetzt alle Energien raubt, dann ist das auch gut, und dann musst du das nicht diagnostiziert bekommen. Ja. Also ich glaube, es geht wirklich nur darum, wenn du halt spürst, okay, ja, irgendwas funktioniert jetzt gerade in meinem Leben gar nicht mehr. Ja, das ist auch vielleicht, weil mein Masking, meine Kompensation nicht mehr funktioniert, weil sich mein Leben auch verändert hat. Also das Leben verändert sich ja, man kommt immer wieder in andere Lebenssituationen. Dass man dann aber vielleicht schon hinschaut, was könnte es wirklich sein, weil da glaube ich dann schon, dass wenn halt deine Lebensqualität dann leidet, dass du da halt dann mit einer Diagnose und mit einer Therapie, sei es jetzt eben medikamentös oder eine Verhaltenstherapie, dass du da wirklich gut arbeiten kannst, damit dass du dann, ja, dass du einfach ein gutes Leben hast, und auf das, glaube ich, haben wir alle ein Recht.
Ja, das kann sicher helfen. Ich weiß nicht, kennst du die Dr. Karl Popper Schule in Wien?
Nein.
Das ist so eine Schule für Hochbegabte, nämlich ein Gymnasium. Mhm. Und meine Mutter wollte mich da zuerst hinschicken.
Ah, okay, interessant.
Ich bin froh, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich war in einer sehr coolen politischen Schule dann eigentlich.
Oh, okay, spannend.
Also politisch, es war einfach die Stubenbastei. Das ist ein normales Realgymnasium, aber die war einfach sehr cool. Also ich war da Schulsprecherstellvertreterin, wir waren auf Demos und haben Workshops gemacht und so. Also,
aber war das bei euch so im Klassenbund, oder war das wirklich die Schule an sich?
Also wir haben einen Schulstreik wirklich gemacht. Die Schulen sind ja, ich weiß nicht, ob das in Deutschland zum Beispiel auch so ist, in Wien sind Schulen ja politisch aufgeteilt. Das wird auch immer politisch besetzt. Ich glaube, es ist mittlerweile nicht mehr so schlimm, aber prinzipiell haben Schulen einen Ruf. Und diese Schule zum Beispiel wird immer irgendwie rot besetzt oder grün besetzt. Und meine Schule hat einfach den Ruf gehabt, dass von den Lehrpersonal, von DirektorInnenseite und von Schülerinnen Kultur einfach eine sehr coole linke Schule ist, die viele Projekte macht mit, Holocaust-Gedenken oder eben, ich habe so politische Workshops organisiert, wo wir uns von Antirassismus, Globalisierung auseinandergesetzt haben. Es ist einfach, da wird es einfach gelebt und gefördert vom Lehrpersonal auch.
Ja, spannend, finde ich.
Aber ja, jedenfalls war das sehr cool. Aber es gibt eben auch diese Dr. Karl Popper Schule. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Vielleicht war jemand von unseren HörerInnen dort und das kann uns erzählen, wie das dort so war. Aber ein Punkt, was ich spannend fand, was die Annika gesagt hat, das hat auch der Hörer vorher geschrieben, dass es sehr abhängig ist vom Umfeld. Zum Beispiel eben Unpünktlichkeit ist ja etwas, was bei ADHS oft vorkommt. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen ist, die extrem viel Wert legt auf Pünktlichkeit, dann kann das halt passieren, dass man sich, also man kann es ja schon lernen. Es ist nur sehr, sehr viel Energieaufwand. Und dann kann es ja passieren, dass sich das dann nicht so ausdrückt und dass man das dann einfach so gelernt hat und so eingetrichtert bekommen hat. Also, dass das, diese Ausprägung auch extrem vom Umfeld und welche Werte da wichtig sind, sich ausprägt. Und zum Beispiel bei mir in meiner Familie war extrem wichtig, dass ich halt Lotte 1er habe und dass ich extrem gut in der Schule aufpasse und so. Und dadurch war das für mich keine andere Option, dass ich musste aufpassen, ich musste meine Hausübungen machen. Und das ist halt spannend, dass ich das dann so unterschiedlich ausprägen kann, je nach Umfeld.
Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich ganz bei dir. Und das, ich glaube das auch, dass sie sagt, dass ja auch, wir schaffen es ja auch, still zu sitzen. Das ist es ja auch nicht. Ja, wenn du halt eben weißt, du musst das jetzt machen, dann machst du das ja auch. Das ist halt die Frage, ob du halt dann diese Sachen einfach gut wegkompensieren kannst. Und das, glaube ich, funktioniert bei manchen besser, bei manchen halt schlecht. Ich muss sagen, also seit der Diagnose, auch um jetzt das Thema abzuschließen, dass ich halt auch mich selbst nochmal ein Stückchen neu kennengelernt habe. Also ich habe da jetzt wirklich eine ganz neue Auseinandersetzung mit mir selbst gehabt und ich habe jetzt wirklich auch diese Stärken zu schätzen gelernt. Ja, also und ich möchte es auch gar nicht mehr hergeben. Also ich habe da so ein bisschen auch am Anfang mit der Diagnose gehadert und habe da auch so Gedanken gehabt, so, ich wünschte, ich hätte das vielleicht gar nicht gewusst, ja, also, dass ich es gar nicht erfahren hätte. Ja. Und mittlerweile denke ich mir aber, nein, es ist gut so, wie es ist. Ich mag diese Stärken, ja. Ich mag diese, dass ich eine schnelle Auffassungsgabe habe, ja, dass ich in diesen Hyperfokus geraten kann, dass ich viele Interessen habe, ja. Das, vielleicht bin ich manchmal auch sprunghaft dann, aber ich finde das gut, ja. Das macht mich auch aus. Auch diese Vielseitigkeit, die ja sehr viele ADHSler haben, ich finde das super, ja. Und das ist eine Bereicherung. Und ja, es gibt auch Schwächen. Es gibt auch Sachen, die bei mir vielleicht problematischer sind, aber ich kenne die jetzt, ja. Und ich erkenne sie vor allem auch. Und wenn es dann da ist, kann ich einfach besser damit umgehen jetzt und habe da auch einen Namen dafür und das ist auch nicht nur für mich gut, sondern auch für meine Umwelt und für meine zwischenmenschlichen Beziehungen und deswegen ist es, finde ich, wirklich eine Bereicherung. Ich versuche jetzt auch nicht zurückzublicken, sondern nach vorzublicken.
Ja, voll. Hast du schön gesagt. Und ich habe diese Fähigkeiten ja auch gerade genutzt und war im Oktopus-Modus, wie du das sehr gut bezeichnet hast.
Unser Lieblingsmodus, oder?
Ja, es passiert mir immer. Ich will eigentlich nicht mich mit 20 Sachen gleichzeitig beschäftigen, aber es passiert halt.
Ja, das sind halt unsere vielen Interessen, ja.
Ja, genau.
Ich würde gerne so viel mehr noch machen, aber der Tag hat nur 24 Stunden.
Das ist wirklich eine Frechheit, dass der Tag nur 24 Stunden hat. Das finde ich das größte Übel der Menschheit.
Ja.
Ich habe ja gleichzeitig, du hast das vielleicht du hast es nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher mitbekommen, dass ich einen feministischen Adventkalender gemacht habe. Das war ein bisschen, also ich bin jetzt voll in Vorweihnachtsstimmung schon. Ich weiß, es ist noch nicht ganz Weihnachten, aber ich bin voll in Vorweihnachtsstimmung. Da habe ich 300 Kalender ausgeschickt.
Boom, 300?
Okay, nicht nur ausgeschickt, auch mit Abholung und so.
Okay.
Aber ja, das hat mich so ein bisschen beschäftigt.
Also wenn du hast du noch einen zum Hergeben, das wäre super.
Ja, ja, ich habe noch, glaube ich, 7 oder so. Also
wow,
das
okay.
ist sehr knapp, aber es geht sich schon noch. Als einen kann ich noch hergeben.
Also wer sich zuerst meldet oder wie möchtest du es machen?
Ja, machen wir einfach first come, first serve, weil die Zeit drängt. Weihnachten steht schon vor der Tür und Advent vor allem vor der Tür. Deswegen machen wir das so ganz unkompliziert. First come, first serve. Wer möchte einen feministischen Adventkalender und kann vielleicht, eine Challenge machen wir schon, eine Wissenschaftlerin oder eine Erfindung, weil in diesem Adventkalender sieht man jeden Tag eine Erfindung oder eine Entdeckung einer Wissenschaftlerin. wer kann eine Wissenschaftlerin nennen und uns eine Mail schreiben.
Okay, gut.
Genau, und Adresse mitschicken, weil sonst können wir es nicht verschicken.
Ja, stimmt, genau, damit wir nicht mehr Zeit verlieren. Okay, gut, ja, super. Du hast uns aber jetzt auch was ganz was Tolles heute mitgebracht. Ich bin ja schon ganz gespannt darauf.
Es hat dieses Mal nichts mit Frauen zu tun. Also nicht direkt mit Frauen. Eigentlich hat es mit allem zu tun, mit der ganzen Welt.
Ja.
Es ist ein Thema, das sehr oft recht religiös angehaucht wird. Aber das muss es nicht sein.
Ist das, weil wir vor Weihnachten sind?
Ja, ich bin ja eh anfällig für so weihnachtliche Stimmung, aber nicht für Religion, ehrlich gesagt. Also es ist recht spannend, dass ich habe das Buch vom Heinz Oberhummer zu Hause. Das heißt, kann das alles Zufall sein? Geheimnisvolles Universum. Er spricht da über die Feinabstimmung des Universums, über die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Angeblich wurde er auch für den Nobelpreis nominiert, mhm, für seine Forschung zu diesem Thema.
Mhm.
Also prinzipiell geht es mal darum, dass man sagt, okay, das Universum ist genauso, die Naturkonstanten und die Grundkräfte sind genauso aufeinander abgestimmt und genauso exakt so, dass das Leben entstehen konnte. Also alles ist so, dass es halt gut ist, wie es ist. Und damit hat er sich auseinandergesetzt. Was das genau bedeutet, erkläre ich dann gleich. Aber vielleicht mal geschichtlich. Geschichtlich der Erste, dem irgendwie aufgefallen ist, hey, irgendwie ist alles fast zu perfekt irgendwie, war der Lawrence Henderson 1913 in seinem Werk Fitness of the Environment. Der hat gesagt, ja, irgendwie ist die Beschaffenheit von Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff genau richtig so, dass Leben entstehen kann. Das heißt, es gibt diese fundamentalen physikalischen Konstanten und die vier Grundkräfte, zur Wiederholung noch einmal, weil wir ja auch einen Bildungsauftrag haben. Was sind die Grundkräfte? Die Gravitation, die elektromagnetische Kraft, die starke Wechselwirkung, das ist die stärkste von diesen vier Kräften und die wirkt zwischen den Quarks, also Protonen und Neutronen bestehen zum Beispiel aus Quarks. Und dann gibt es noch als vierte die schwache Wechselwirkung. Und zum Beispiel beim radioaktiven Zerfall spielt die eine Rolle oder beim Wasserstoffbrennen in der Sonne. Und diese Grundkräfte haben eine gewisse Größe. Und dann gibt es natürlich viele Naturkonstanten und Massezahlen, die auch gewisse Größen haben. Und wenn die nur ein bisschen anders wären, wäre alles anders. Also nicht nur ein bisschen anders, dann wäre halt alles nichts irgendwie. Dann würde einfach kein Leben entstehen, würde keine Sonne entstehen. Also es wäre alles Schreckliche. Und wer sich jetzt erinnert an die Folge, die ich mal gemacht habe zu den ersten Sekunden des Universums, mhm, da haben wir auch ein Beispiel, habe ich da erwähnt gehabt. Unser ganzes Universum hätte schief gehen können und alles hätte den Bach runtergehen können. Es war nämlich so, dass eine Billionstel Sekunde nach dem Urknall war ja so eine Quark-Leptonensuppe und da war Materie und Antimaterie fast im Gleichgewicht. Und wer sich erinnert, es war nur fast im Gleichgewicht, nämlich 1 Milliarde zu 1 Milliarde und 1.
Was ja eine Wahnsinnszahl ist, finde ich. Also das ist so, ja, wirklich 1 Milliarde und dann 1 dazu.
Und ja, 1, genau. Also es ist so ein Hauch mehr. Und in 1 Millionstel Sekunde nach dem Urknall war es so, dass die Quarks sich ihre Tanzpartnerinnen, habe ich es damals genannt, geschnappt haben und haben schwere Partikel gebildet, die Hadronen. Hadronen als Beispiel sind Neutronen oder Protonen. Und dieses Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie hat jetzt ganz große Auswirkungen gehabt, weil es wurde an diese Hadronen weitergegeben. Und es gab Hadronen und Antihadronen. Und wenn ein Hadron und Antihadron zusammenkommt, dann annihiliert das, also prinzipiell Materie, Antimaterie. Und jetzt hat fast jedes Hadron und Antihadron eben ihren Partner gefunden, aber jedes milliardste Hadron blieb ja alleine, weil das war nicht genau gleich, sondern es war 1 Milliarde zu 1 Milliarde und 1. Und dieses kleine Hadron, also jedes milliardste Hadron, hat eigentlich dann die Basis gebildet für Sterne, Planeten, Galaxien, Menschen, Umwelt, Blumen, alles. Das heißt, wenn dieses milliardste Hadron nicht gewesen wäre, dieses Ungleichgewicht nicht, dann wäre unser Universum in Strahlung aufgegangen und alles wäre annihiliert und es hätte uns nie gegeben.
Total knapp, ja. Und keiner weiß, warum das halt so ist, warum dieses leichte Ungleichgewicht eigentlich entstanden ist.
Genau. Und das war jetzt nur ein Beispiel, wie alles hätte schiefgehen können. Kennst du dieses Dumb Ways to Die?
Mhm. Ja, Lied? Ja, natürlich.
Dumb Ways to Die. Und da gibt es irgendwie 100 Dumb Ways to Die. Und bei uns ist das ein bisschen Dumb Ways to Not Be Born, habe ich das genannt. Also es hätte in sehr vielen Stellen hätte es schiefgehen können und wir wären nie geboren. Das ganze Universum wäre nicht so, wie wir das kennen. Noch ein Beispiel ist die Gravitationskonstante. Die Gravitation ist ja auch sehr eigenartig, also die ist ja sehr viel schwächer als die anderen fundamentalen Grundkräfte und wir wissen aber auch nicht, warum das so ist.
Mhm.
Aber wir sind sehr froh, dass das so ist, weil wenn jetzt Atome sich gegenseitig so stark anziehen würden, also durch Gravitation, wie zum Beispiel durch die elektromagnetische Wechselwirkung, würde die Chemie, wie wir es kennen, überhaupt nicht funktionieren.
Mhm. Ja.
Also die Gravitation dürfte nicht mehr als 10 hoch 60 abweichen von dem Wert, den sie hat.
Ja, was halt eine Wahnsinnszahl ist.
Es ist eine Wahnsinnszahl, aber es ist, man kann sich ja gar nicht vorstellen, ja. Nämlich als Vergleich, wie groß diese Zahl ist, also oder wie klein diese Zahl ist. 10 hoch 20 Sekunden gibt seit Beginn der Zeit. Das ist absurd, oder? Seit Beginn der Zeit sind erst 10 hoch 20 Sekunden.
Ja, also was diese Hochzahl bedeutet, ja.
Genau, diese Hochzahlen, für uns klingt das so.
Ja. Sind immer noch 60 Nullen, das ist ein Wahnsinn, oder?
So. Genau, ja.
Ja. Es ist ja auch spannend, weil die Gravitation einfach so viel schwächer ist, ja, gleichzeitig halt aber eine unendliche Reichweite hat. Es gibt halt auch die Theorie, dass die Gravitation deshalb so schwach ist, weil sie ja in andere Dimensionen wirkt. Und also ich finde das wirklich eines der spannendsten Sachen auch.
Voll. Also wie gesagt, die 10 hoch 60, weil ich 10 hoch 60 gesagt habe, also natürlich nicht 10 hoch 60, 60. Und wenn diese Gravitation ein bisschen größer wäre, dann hätten wir lauter schwarze Löcher, es würde implodieren und würde nichts ausschauen. Oder wenn die Gravitation ein bisschen zu klein wäre, dann würden die Planeten auch sich nicht zusammenhalten, alles würde auseinanderfliegen und ja, würde auch kein Leben mehr entstehen. Also Gravitation ist schon mal gut, dass die so ist, wie sie ist.
Mhm.
Dann gibt es zum Beispiel noch auch ein sehr wichtiger Punkt, eben die starke Wechselwirkung. Das ist so der unsichtbare Kleber im Atomkern. Und das sorgt dafür, dass Protonen und Neutronen zusammengehalten werden und dadurch erst diese Stabilität bekommen. Man kann sich so vorstellen, wie man baut einen Turm aus Legosteinen. Wenn der Kleber zu stark ist, dann kriegt man es auch nicht mehr auseinander. Wenn der Kleber zu schwach ist, dann hält dieser Turm nicht und fällt auseinander. Und das ist auch der Bereich, wo der Heinz Oberhummer geforscht hat. Und dann gibt es diesen berühmten Triple-Alpha-Prozess in roten Riesen. Das ist ein Kernfusionsprozess und der führt zur Entstehung von Kohlenstoff. Kohlenstoff wissen wir ja ganz wichtig für das Leben und ja, wir sind große Fans von Kohlenstoff. Wir brauchen Kohlenstoff, damit das Leben entsteht. Und was passiert bei diesem Triple-Alpha-Prozess? Der Name sagt es eh schon, da geht es um drei Alpha-Teilchen. Alpha-Teilchen, anderes Wort, Heliumkern. Und da ist es so, dass zuerst zwei Heliumkerne aufeinandertreffen und unter sehr hohem Druck und hohen Temperaturen in einem Stern, also im Inneren eines Sterns, einem roten Riesen, verschmelzen die beiden zu einem instabilen Berylliumkern. Und instabil ist das Schlüsselwort, ist wirklich instabil. Der Berylliumkern, der bleibt aber auch nicht so lange, sondern es kommt ein dritter Heliumkern daher und der verbindet sich mit diesem Berylliumkern. Und dann passiert eben in dieser Fusion ein stabiler Kohlenstoffkern, also wird erschaffen. Erschaffen klingt jetzt so religiös, also es entsteht einfach ein Kohlenstoffkern. Und das ist sehr unwahrscheinlich eigentlich, dass das passiert, weil eben dieser Berylliumkern ist so instabil, dass er normalerweise innerhalb eines winzigen Bruchteils einer Sekunde wieder zerfällt. Das heißt, genau in diesem winzigen Bruchteil müsste dann ein Heliumkern, ein dritter, vorbeikommen, mit dem kollidieren und dann fusionieren zu diesem Kohlenstoffkern. Und das ist so unwahrscheinlich, funktioniert aber trotzdem. Es funktioniert nur, weil der Kohlenstoffkern eine sehr spezielle Konfiguration hat. Das heißt, die Art und Weise, wie Protonen und Neutronen angeordnet sind, sind so speziell, dass das eben diese Fusion wahrscheinlicher macht. Und wenn das eben nur ein bisschen anders wäre, die Konfiguration des Kohlenstoffkerns und überhaupt die starke Wechselwirkung, wenn die etwas anders wäre, dann wäre alles anders. Und der Heinz Oberhummer hat da zum Beispiel simuliert, dass wenn die Kernkraft um 0,5% schwächer wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass Kohlenstoff und Sauerstoff sich bilden, 1/100 bis zu 1/1000 nur von der Wahrscheinlichkeit, wie es jetzt ist. Ich habe auch ein Zitat rausgeschrieben aus seinem Buch, wo er sagt, dieser Zustand des Kohlenstoffkerns ist das Nadelöhr für das Leben. Also das ist schon der wichtigste Punkt so. Und das ist halt das, wo man sagt, wird jetzt Leben entstehen oder nicht? Das ist schon sehr zentral. Das ist der Kohlenstoff einmal. Dann gibt es aber noch andere Teilchen. Zum Beispiel die Elektronenmasse. Elektronenmasse ist ja recht wichtig für die molekulare Struktur. Und die Masse von Protonen und zu Elektronen sollte in gewissem Verhältnis sein. und von, also von dieser Masse von den Elektronen und auch von der Feinstrukturkonstante, die angibt die Stärke der elektromagnetischen Wechselwirkung. Nur dadurch können sich dann erst komplexe Moleküle und dann auch eben Sterne entwickeln. Wenn jetzt das Elektron ein bisschen zu leicht wäre, dann gäbe es keine stabilen Sterne. Und wenn es keine Sterne gibt, dann entsteht auch kein Sternenstaub, aus dem wir bestehen. Das hatten wir eben mal als Ende, glaube ich, von der Folge. Wenn Neutronen zu schwer wären, könnten aber auch keine geordneten Strukturen, wie zum Beispiel DNA-Ketten, entstehen. Das heißt, das muss auch sehr genau sein. Und der letzte Punkt, auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ist die Expansion des Universums. Darüber haben wir auch geredet in der Urknallfolge. Und der Oberhummer stellt sich das so vor wie ein Rosinenkugelhupf nach dem Urknall. Und der geht immer weiter auf. Die Rosinen entfernen sich immer mehr voneinander. Rosinen sind jetzt Sterne und Galaxien.
Ich muss dich ganz kurz unterbrechen. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie österreichisch Rosinenkugelhupf ist und ob jeder weiß, wovon du sprichst.
Ja, das ist ein guter Hinweis, weil im Buch sagt er auch das deutsche Wort von Rosinenkugelhupf. Aber ich weiß es nicht, warte. Na, ich finde es jetzt leider nicht auf die Schnelle. Also er stellt sich das Universum wie ein Rosinenkugelhupf vor. Ein Rosinenkugelhupf ist eine Teigmasse, wo getrocknete Weintrauben, oder? Sind das Rosinen?
Ja.
Ich hasse Rosinen, aber okay.
Ein paar Rosinen sind ganz gut, so im Apfelstrudel habe ich schon ganz gern.
Ja, na, da gibt es ja diese Werbung mit dem Müsli, wo dann das Rosine reinkommt. Rosinen? Ich hasse Rosinen. Man könnte auch sagen Schokostückchen. Also diese Schokostückchen in diesem Teig.
Ah, ja, genau. Teig,
in dieser Teigmasse. Es geht auf, die Teigmasse, das ist halt unser Universum. Und die Schokostückchen entfernen sich immer mehr voneinander. Und wir wissen ja, dass diese Expansion des Universums von der dunklen Energie getrieben wird. Und die hat auch eine gewisse Größe. Wenn die zu groß wäre, dann wäre das Universum viel zu schnell expandiert. Und es wäre nicht dazu gekommen, dass sich Materie anhäufen kann und dann eben Sterne bildet, Galaxien bildet. Sondern es wäre einfach nur ein riesiges Nichts geworden. Und keine Sterne, kein Leben, gar nichts. Es wäre einfach nur ein Nichts gewesen. Wenn die dunkle Energie zu klein wäre und das wäre nicht so schnell expandiert, dann hätte es dazu kommen, dass nach relativ kurzer Zeit das Universum wieder in sich zusammengefallen wäre. Das wäre nicht schön gewesen, aber wir wissen ja, es ist anders gegangen. Jetzt ist die Frage, warum? Warum ist das genau so abgestimmt? Also das wären jetzt ein paar Beispiele, es gibt auch noch andere Beispiele, wo wir sehen, dass die Naturkonstanten ja genau die richtige Größe ist. Man muss aber dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Wikipedia-Seite auch liest, gibt es auch einige Wissenschaftler, die das nicht so streng sehen. Die sagen, naja, wenn es ein bisschen anders wäre, könnte trotzdem irgendwie Leben entstehen. Also man kann da Simulationen machen, man kann es natürlich nicht beobachten, aber man kann da Simulationen machen. Und die sagen, na gut, ja, aber wenn das anders wäre, könnten vielleicht andere Arten von Leben oder andere Sterne. Also das ist jetzt nicht so, da sind jetzt nicht alle einig. Aber trotzdem sind sich einig, dass man könnte mal eine Erklärung dafür finden. Warum ist das genau so?
Ja, es ist ja auch faszinierend, weil es ist ja trotzdem, wenn du dir überlegst, ja, so ein bisschen Abweichungen rechts, links von dem Wert und alles würde ganz anders aussehen oder gar nicht mehr aussehen. Das ist halt schon faszinierend und das, glaube ich, ist schon so etwas, was einem ein bisschen vielleicht auch Ehrfurcht ein bläut. Und ich kann mir dann eben auch gut vorstellen, dass halt dann viele darin halt auch so eine Art Gottesbeweis vielleicht sehen, ja. Auch diese ganzen Konstanten, ja, warum haben die diesen Wert überhaupt, ja, warum ist Licht so schnell, wie schnell es ist, kann ich mir schon gut vorstellen, dass da halt dann viele da halt so eine Art Gottesbeweiserklärung, wo muss jetzt nicht sein und sieht man jetzt nicht ganz so, ja.
Genau, vor allem wenn man weiß, der Heinz Oberhummer war sogar, glaube ich, aktiv in irgendeiner atheistischen Vereinigung, also er hat das sicher nicht so gesehen, also das sagt er auch im Buch.
Ja.
Da schreibt er das auch sehr genau, was er eigentlich ja von dem hält und einfach nicht so viel davon hält. Und es gibt jetzt ein paar mögliche Erklärungen oder wie man sich dem Problem annähern kann. Das, was vor allem der Heinz Oberhummer vertreten hat, ist die Idee der Multiversen. Also natürlich das Einfachste wäre zu sagen, das ist ein Intelligent Design und das hat jemand genauso eingestellt, die Parameter, damit genau Leben existiert. In diese Richtung will ich jetzt gar nicht so genau gehen, weil ja, das ist eher so eine theologische, philosophische Frage, warum sollte ein Schöpfer das genauso machen? Also gibt sehr viele offene Fragen, Aber er eben sagt, vielleicht ist das gar nicht so zufällig, sondern vielleicht gibt es einfach unzählige Universen mit unterschiedlichen physikalischen Konstanten. Und wir sind halt genau zufällig das, wo das Leben entstanden ist. Aber vielleicht gibt es 100 Millionen, Milliarden, unendlich viele andere Universen, wo eben kein Leben entstanden ist, weil die Konstanten anders sind, oder vielleicht ist das Universum eben kurz nach dem Urknall wieder in sich zusammengefallen. Und er vergleicht das auch zum Beispiel, wenn man einen Anzug kaufen geht und man geht in ein Lager, wo so Stangen, also Anzüge von der Stange sind. Mhm. Wenn das Lager nur groß genug ist, wird man schon irgendwo einen Anzug finden, der einem genau passt. Und so sieht er das mit dem Universum. Wenn es einfach eine extrem hohe Anzahl und unendliche Anzahl an Universen gibt, irgendwo wird schon Leben.
Vielleicht ist das so, wenn du halt unendliche Möglichkeiten hast, ja, und dann ist alles vielleicht einfach nur Zufall.
Genau, das wäre die eine Option, dass man sagt, es gibt einfach so viele Universen und wir sind halt zufällig in dem, wo es funktioniert hat. Und dieses zufällig, das führt uns zur nächsten Erklärung oder nächsten Prinzip, das anthropische Prinzip, wo man jetzt sagt, das beobachtbare Universum ist deswegen beobachtbar, weil es genauso ist, um Leben zu erschaffen. Und wenn es nicht so wäre, dann wäre ja auch niemand da, es zu beschreiben. Das hört sich jetzt irgendwie weird an, aber es heißt halt einfach, wir können nur uns darüber Gedanken machen, weil wir halt in dem Universum sind, wo das Leben entstanden ist. Und irgendwer muss ja in diesem Universum sein, wo Leben entstanden ist. So ein bisschen wie die Diskussion um die habitablen Zonen und Leben, dass wir genau in der richtigen Abstand von der Sonne sind und alles ja genau so passt auf unserem Planeten, dass Leben entstanden ist. Ja, weil sonst, wenn wir nicht hier wären, dann wären wir halt auch nicht geboren und könnten uns nicht Gedanken darüber machen.
Mhm, genau, ja.
Das ist irgendwie so, ja, irgendwer muss es erwischen sozusagen. Ich habe ein spannendes Gedankenexperiment zu dem anthropischen Prinzip gelesen, weil wir wundern uns gerade, boah, warum passt das irgendwie alles ganz genau? Und die haben sich Dornröschen vorgestellt, also das Märchen Dornröschen, nur ein bisschen anders, nämlich Dornröschen kann nur aufwachen, wenn der Prinz würfeln muss und das ein Fünferpasch, also 5 Einser würfelt. Und wenn man jetzt sagt, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass du 5 Einser würfelst? Es ist sehr unwahrscheinlich, oder? Wenn wir das jetzt machen und sagen, okay, das wäre die Wahrscheinlichkeit dafür, dass Leben entsteht, ist sehr unwahrscheinlich. Aber Dornröschen wacht nur auf, wenn 5er-Pasch gewürfelt wird. Wenn Dornröschen jetzt aufwacht, wird sie sich nicht wundern, dass da ein 5er-Pasch liegt, weil, ja, sonst wärst du halt nicht aufgewacht. Also das ist irgendwie dann so.
Und sie sieht ja auch kein anderes Ergebnis.
Wäre ja anders nicht möglich, dass du aufwachst und das ist dann sozusagen die Konsequenz oder die logische Schlussfolgerung daraus. Man sieht aber nicht, also vor allem so ein Röschen sieht ja nicht, wie oft der Prinz schon kein 5er-Pasch gewürfelt hat und wie viele andere Universen gescheitert sind, sehen wir nicht. Wir sehen natürlich nur das, wo wir sind, nämlich das, was funktioniert hat. Und das hat mich ein bisschen erinnert, also das ist ein völlig anderes Thema, aber mein Gehirn funktioniert, macht das Sinn, nämlich den Survivorship Bias.
Ja, total.
Da geht's darum, hast du schon mal gehört?
Ja, ja.
Das wird oft zum Beispiel bei erfolgreichen Frauen gesagt oder ich weiß nicht, auch bei anderen, also bei Minderheiten, Frauen sind ja keine Minderheit, die irgendwie erfolgreich sind, so American Dream mäßig. Das finde ich immer ganz schrecklich, wenn irgendwer auf die Bühne geht beim Oscar und sagt, glaubt an eure Träume, es ist schaffbar, ihr seht es an mir, es ist schaffbar. Ja, man sieht halt die eine Person, die es geschafft hat, aber man sieht nicht die extrem vielen Millionen anderen Personen, die halt gescheitert sind.
Ja, wobei da geht's ja gar nicht um Minderheiten, sondern halt generell halt erfolgreiche Personen oder Menschen, gerade bei diesen Geschichten, wo du halt diesen Eindruck hast, dass sie jetzt quasi über Nacht reich und berühmt und super erfolgreich sind, ja, wo du ja auch nicht siehst, wie oft die vielleicht vorher schon gescheitert sind, ja, und dann jetzt das beim 100. Versuch haben sie dann Erfolg gehabt, also so ähnlich wie mit der Glühbirne, ja, da hat er ja auch, glaube ich, gemeint, dann irgendwie so, er weiß nicht, wie viele hunderte Arten, wie es nicht funktioniert und die eine hat halt funktioniert, ja, und da ist es halt genauso, ja, dass du halt eben auch nur die Erfolgreichen siehst, ja, auch die überlebt haben, deswegen ja auch Survivorship Bias, ja.
Genau.
Und das ist halt nicht die anderen, die halt eben davor vielleicht gestorben sind, verunglückt bei der Eroberung von irgendwas, ja, oder bei der Entdeckung, sondern eben nur die erfolgreich.
Genau, deswegen, die meinen das so inspirierend, aber ich finde das immer ganz, ganz blöd, wenn dann so sich Leute draufstehen, schau, es ist schaffbar und jeder kann es schaffen. Nein, es kann eben nicht jeder schaffen. Es kann auch nicht jedes Universum es schaffen. Tut mir leid, andere Multiversen. Es ist halt nicht für jeden was. Und dann gibt's noch einen Punkt, der wird so lustig als Kohlenstoffchauvinismus genannt. Und das finde ich auch schon irgendwie, also das finde ich schon sympathisch, darüber nachzudenken. Wir sind ja extrem auf unser Kohlenstoff eben konzentriert und weil und das Leben, was wir halt kennen, ist alles auf Kohlenstoff basiert und wir können uns das einfach nicht anders vorstellen. Und jetzt sagen aber manche WissenschaftlerInnen, naja, aber mit den gegebenen Naturkonstanten kennen wir eigentlich noch nicht alle möglichen stabilen Strukturen, die vielleicht auch als Alternative zu Kohlenstoff dienen können und vielleicht Basis für Leben auf diesen anderen Element sein könnten. Und da ein berühmtes Beispiel ist ja eben, dass man sagt, es könnte theoretisch auch ein Leben auf Siliziumbasis möglich sein.
Ja, es ist lustig, dass du das jetzt erwähnst, weil also gerade das mit den Siliziumbasis, das ist ja auch ein Thema, das, also Leben auf Siliziumbasis, das in der Science Fiction total gerne verwendet wird, wenn es halt um Aliens geht. Und ich habe da tatsächlich im anderen Podcast bei das Universum schon mal darüber gesprochen, und zwar, wie ich über den Film Evolution geredet habe. Also, kennst du den Film zufällig?
Nein.
Nein, schade, den musst du dir ansehen, der ist wirklich ganz toll. Also da gibt es dann Aliens, eine Alien dann zum Schluss, das auf Selenbasis ist. Und ich habe mir eben angeschaut, im Siliziumbasis. Bei uns ist es, das macht Sinn, dass wir Kohlenstoffeinheiten sind, ja, wie es bei Star Trek so schön heißt. Es geht halt auch um diese Wasserlöslichkeiten, weil alles Leben, was wir kennen, ja, braucht Wasser eigentlich zum Überleben, ja. Und Silizium ist da ganz spannend. Also es braucht zum Beispiel ganz spezielle Temperaturen oder eine Umgebung eigentlich. Also es braucht eher kalte Umgebung. Bei hohen Temperaturen wird es nämlich unstabil. Ja. Und es hat aber auch einen Nachteil, die Reaktionsfähigkeit sinkt ja dann natürlich. Ja. Und es hat dann eben auch nicht so diese chemischen Reaktionen, die es aber auch braucht, ja, um eben Energie freizusetzen, ja auch Energie, so wie wir unsere Körpertemperatur halten. Ja. Also deswegen wäre es bei Silizium dann auch eher unwahrscheinlich, dass das mehr als nur ein Einzeller werden könnte, so wie wir es halt jetzt eben kennen. Und was ich ganz spannend gefunden habe, ist die Atmung. Also wir atmen ja den Luftsauerstoff ein und wandeln das ja in Wasser und Kohlenstoffdioxid um. Also es funktioniert das bei uns. Man könnte jetzt bei Silizium-Lebensformen quasi ein Analogon dazu finden. Und zwar wäre das Siliziumdioxid, also was die dann quasi ausatmen würden. CO2 ist ja ein Gas, wie wir wissen, ja. Und aber Siliziumdioxid, das ist steinhart, das ist ein Quarz. Das heißt, sie würden dann quasi beim Ausatmen eigentlich sich in Stein verwandeln. Also es ist so ein bisschen wie ein Bergkristall. Und das finde ich ganz spannend, weil die Kohlenstoffchemie ist wirklich die Chemie des Lebens. Und die Siliziumchemie ist die Chemie der Steine. Und das finde ich total spannend, weil es eigentlich total nah dran ist. Erinnert mich jetzt auch an das, was du jetzt die ganze Zeit über gesagt hast, mit diesen Konstanten. Kohlenstoff und Silizium sind total nah beieinander eigentlich, ja, im Periodensystem. Und gleichzeitig aber trotzdem total unterschiedlich, ja, in ihren Eigenschaften und Reaktionsfähigkeiten. Eine rein siliziumbasierte Lebensform, die hätte es wahrscheinlich sehr schwer.
Mm. Ja, wie du gesagt hast, Silizium geht halt weniger Verbindungen ein als Kohlenstoff. Aber was jetzt eben diese WissenschaftlerInnen sagen, ist, wenn man jetzt die Naturkonstanten verändert in einem anderen Universum oder wenn es einfach anders gekommen wäre, hätte es auch sein können, dass sich die Eigenschaften von Silizium oder von irgendwelchen anderen Elementen so verändert, dass sie dann ähnliche Eigenschaften wie Kohlenstoff zum Beispiel annehmen.
Ja, eben, genau.
Also dann, ja, also das ist ein bisschen unbefriedigend, aber es könnte halt auch alles irgendwie anders sein, so dass wir es uns nicht vorstellen können. Es könnte auch Leben geben, das vielleicht nicht auf Atomen oder Molekülen basiert. Also das sind Sachen, ja, wissen wir halt nicht. Und das ist ein bisschen Zweifel an das, ob das alles genau so sein muss, wie es jetzt ist, genauso fein abgestimmt.
Zumindest in unserem Universum.
Ja, aber in einem anderen Universum eben, veränderten Naturkonstanten oder wenn unser Universum sich anders entwickelt hätte oder einfach andere Naturkonstanten herrschen würden, könnte vielleicht alles anders sein.
Ja, genau, hätte, wäre. Ja. Aber das ist ja genauso wie Theorien oder Diskussionen, auch die du in der Quantenphysik hast, auch mit Multiversum und so. Ja, wir werden es halt nie überprüfen können.
Ja, ich meine, ja, Simulationen kann man irgendwie versuchen zu machen.
Ja, natürlich.
Das mit Stein hat mich jetzt erinnert an die Weeping Angels von Doctor Who.
Ja, aber stimmt.
Hast du es geschaut?
Ich kenne die Folge, ja. Und ich kenne die Folge, nachdem mein Mann ja sehr großer Dr. Who-Fan ist. Das
ist ein Klassiker, ja.
Ja, und manchmal, wie soll ich das sagen, darf er mir sehr gute Episoden zeigen. Und dann schauen wir das an. Und die kenne ich tatsächlich. Also für die, die es jetzt nicht kennen, das sind quasi so Steinengel, also eh wie wir sie kennen. Das sind aber, glaube ich, eh Aliens oder irgendwie so.
Und ja, sind alles Aliens.
Genau. Und immer wenn du nicht hinschaust, kommen sie halt näher.
Ja, don't blink.
Genau, und zum Schluss ist es dann wirklich so, dass es dann wirklich nur noch ein Blinzeln ist und dann sind die dann quasi bei dir. Was machen die dann eigentlich, wenn die bei dir sind? Irgendwie töten die dich?
Die töten dich halt irgendwie. Oder sie machen dich auch zu Angels? Ich weiß es gerade nicht.
Das weiß ich jetzt nämlich gerade auch nicht. Aber die finde ich tatsächlich ein bisschen gruselig, die Folge. Also die.
Es gibt einige gruselige Folgen. Auch gruselig ist die Are you my mommy? Das ist so ein kleines Kind mit so einer Gasmaske. Das immer fragt, are you my mommy?
Okay, ja, das klingt auch gruselig. Die kenne ich, glaube ich, zum Glück nicht.
Ja, aber genau, also vielleicht sind die ja aus Silizium. Könnte schon sein.
Ja, stimmt. Das würde da jetzt fast sogar Sinn machen, ja. Also mit dem, dass das ja eben die Chemie von Steinen ist, ja. Mhm. Könnte man sich das gut vorstellen. Na, schau, wie viel Science da drinnen ist, ha?
Ich liebe es. Aber gut, eine letzte Erklärungsversuch oder Sichtweise fehlt uns noch, nämlich die Sichtweise, dass man sagt, okay, unser Wissen ist einfach unvollständig und also wir wissen ja, dass wir noch nicht alles wissen und es könnte vielleicht ja Prinzipien geben, Erklärungen, die dann die Welt genauso erklären, dass dann eben diese Konstanten rauskommen, dass diese Feinabstimmung so eine zwangsläufige Folge ist von diesen Gesetzen, dass es gar nicht anders ging und dass diese lebensfreundlichen Bedingungen vorbringen oder erklären, warum das genau so ist oder dass es gar nicht fein abgestimmt ist, sondern eben, ja, das ist halt so ein Byproduct einfach. Und wir wissen halt, wir haben ja noch keine Theorie für alles. Also der Heinz Oberhummer beschreibt das so, dass es so diese zwei Fraktionen gibt. Die eine Fraktion, die sagt eben, die Theory of All wird uns diese lebensfreundlichen Parameter liefern. Das hatte zum Beispiel der Stephen King, war dieser Meinung.
Und der Stephen Hawking, oder?
Ja. Ich meinte natürlich Stephen Hawking.
Ich weiß nicht, ob der Stephen King dazu steht, der hat aber vielleicht auch eine Meinung dazu, ja.
Genau, der denkt eher so an lebensunfreundliche Parameter. Na, also natürlich Stephen Hawking hat gesucht nach dieser Theory of All und meint eben, dass das könnte uns diese lebensfreundlichen Parameter liefern und dass das sozusagen die Erklärung ist. Der Heinz Oberhummer war eben aber eher bei der anderen Fraktion, der Fraktion Multiversum. In der war zum Beispiel der André Linde, der Mitbegründer der Theorie der Inflation des Kosmos, oder der Sir Martin Rees, oder der Heinz Oberhummer war eben auch der Meinung, dass eben die Multiversen, also das für ihn das Logischste ist, weil er meint, diese Konstanten sind so fein abgestimmt, dass das alles jetzt, diese Theory of All, das alles genauso erklärt, das wirkt für ihn sehr unwahrscheinlich und wahrscheinlich ist einfach, dass es einfach sehr viele Multiversen gibt und da eine Frage der Wahrscheinlichkeiten ist, dass es halt irgendwo entstehen musste.
Hast du einen Favoriten oder bist du pro Stephen Hawking oder pro Multiversum?
Ich bin eher Stephen King. gute Frage. Ich war ja so großer Fan von Heinz Oberhummer und war so traurig, als er gestorben ist. Mm. Und deswegen, glaube ich, bin ich ein bisschen gebiased.
Da ist man ein bisschen hin und her gerissen, oder?
Ja, deshalb bin ich so eher auf seiner Seite. Aber eben, wenn du halt ein Buch liest, wo das so argumentiert wird, dann, ja, wenn, ich weiß ja nicht besser. Was soll ich jetzt da denen erklären oder meine Theorie haben. Also ich glaube eher, dass es diese Multiversen gibt. Das wäre für mich irgendwie schöner, runder, dieser Kreislauf, Urknall vergeht, entsteht, ich weiß nicht, das macht für mich irgendwie schöner. Und für dich?
Ja, ich bin ein bisschen auch hin und her gerissen. Also ich würde halt die Theorie, die Stephen Hawking verfolgt hat, mit der Theory of All, die uns das alles liefern wird, diese lebensfreundlichen Parametern und so, würde ich bevorzugen, würde ich schöner finden. Glaube ich auch, dass es befriedigender für uns wäre, wenn wir da quasi so die Theorie für uns finden, von allen wirklich. Wobei da bin ich mir nicht ganz sicher, ob wir überhaupt in der Lage sind, das alles von unserem Bewusstsein her so zu erfassen, dass wir das überhaupt entdecken, diese Gesetzmäßigkeiten. Beim Multiversum habe ich so ein bisschen mein Problem, ich habe es vor kurzem in einer Folge auch angesprochen, weil es da irgendwie darum geht, also ich kann mir das auch gut vorstellen, so wie du es gerade gesagt hast, dass es halt dieses Universum entsteht, vergeht, probiert sich vielleicht auch aus mit unterschiedlichen Parametern und irgendwann quasi entsteht unseres. Das finde ich eher okay, aber es ist ja an und für sich diese Definition vom Multiversum ist ja dieses, dass ja jedes Mal, wenn du ja diese Wahrscheinlichkeiten hast, dass A oder B passiert, dass ja beides passiert.
Und abzweigt.
Genau, ja. Also das, und du lebst halt dann quasi in der einen Realität, aber es gibt gleichzeitig auch ein Universum, wo wir zum Beispiel nicht jetzt aufnehmen, sondern erst in einer Stunde oder so, keine Ahnung, ja. Oder wo du nicht über Stephen King gesprochen hast, ja. Und das glaube ich halt nicht, ja, weil das kann ich mir halt dann irgendwie nicht vorstellen, dass irgendwie so jede Entscheidung oder jedes von jedem Menschen zu jeder Zeit ein neues Universum irgendwie. Also da glaube ich, das ist ein bisschen für mich auch zu, da stellt sich der Mensch zu sehr in den Mittelpunkt. Ja. Das glaube ich nicht, dass das auf der Ebene passiert, aber jetzt weiß ich nicht, bin jetzt auch keine Quantenphysikerin, wann wirklich diese Multiversen entstehen. Also wie gesagt, wenn es halt wirklich auf, sag ich jetzt mal, so einer großen Ebene passiert, ja, wie eben Big Bang, also wirklich universeller Ebene, ja, dann kann ich mir das vielleicht eher vorstellen, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn es jetzt wirklich so jede Entscheidung von dir zu jedem Tag zu einem anderen Universum führt, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht.
Na, das klingt so Science-Fiction-mäßig. Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht jede Entscheidung von einem Staubkorn, ob es nach rechts oder links fliegt. Ich meine, das entscheidet sich nicht, aber es, ich meine nur, das, ob das jetzt nach rechts oder links geworfen wird, das wäre irgendwie, ja. Das klingt ein bisschen zu.
Ja, eben, das klingt für mich dann auch ein bisschen zu. Also erstens finde ich, dass wir da halt wirklich den Menschen zu sehr ins Zentrum stellen und zu wichtig vielleicht nehmen. Ja. Das ist das, wo ich so ein bisschen mein Problem mit diesen Multiversen habe, obwohl ich es von der Science-Fiction-Seite her, ja, finde ich es ein super Gedanke. Es hat ja auch dieses Unbefriedigende, wir werden es nie überprüfen können.
Ja.
Das sind halt so Sachen, das spielt sich halt auch auf Skalen ab, die wir nicht überprüfen können. Ja. Also auch so wie Stephen Hawking ja auch mit dieser Strahlung von schwarzen Löchern und das Ganze. Oder was wird irgendwann mit dem Universum passieren oder können schwarze Löcher zerfließen irgendwann, dass sie halt dann nicht mehr, also quasi am Lebensende irgendwie sind. Das sind ja alles auf Zeitskalen, die wir kaum überprüfen können, ja. Und beim Multiversum, finde ich, verhält sich halt ähnlich. Deswegen wäre es halt für mich die unbefriedigendste Antwort.
Ja, der Heinz Oberhummer meint halt so, man kann es jetzt nicht so beweisen, aber irgendwie so argumentieren, wenn es einfach keine andere sinnvolle Erklärung irgendwie gibt und dass man so indirekt davon einfach ausgehen kann. Aber ich wollte dir am Schluss noch vorlesen aus dem Buch ein kleines Ding, was so veranschaulicht diese unterschiedlichen Erklärungsweisen. Und er sagt, man sollte sich vorstellen, man wird gekidnappt. Und der Kidnapper sagt, sie kommen erst frei, wenn sie aus einem Stapel von Spielkarten ein Herz Ass ziehen. Und wenn man eine andere Kombination zieht, wird man umgebracht. Und man zieht eine Karte und es ist wirklich Herz Ass. Und jetzt sagt, okay, man denkt darüber nach, okay, warum, wie konnte das passieren? Und jetzt gibt's eben 5 Erklärungsmodelle, 5 Hypothesen. Hypothese des Zufalls. Das war halt ein außergewöhnlicher Zufall und ein Glückstreffer, dass ich das Herz Ass gezogen habe. Hypothese der logischen Notwendigkeit, also Nummer 2. Ich muss ja das Herz Ass gezogen haben, sonst wäre ich jetzt tot. Drittens, Theorie für alles. Alle Karten in dem Kartenstapel bestanden aus Herz Assen, daher bestand keine Gefahr, dass ich umgebracht werde. Vierte, Hypothese des Multiversums. Der Kidnapper erlaubte mir, immer weitere Karten zu ziehen, bis ich endlich aus dem Stapel das Herz Ass in der Hand hielt. Fünftens, theistische oder religiöse Erklärung. Der Kidnapper hat mir einfach das Herz Ass in die Hand gedrückt. Das finde ich irgendwie so eine liebe Veranschaulichung, wie man diese Feinabstimmung erklären kann. Aber ja, ich kann es dir auch nicht genau sagen, leider. Ich möchte mit einem Einstein-Zitat enden. Nämlich, das Unverständlichste am Universum ist im Grunde, dass wir es verstehen.
Ja, wobei die Frage ist, ob wir es wirklich verstehen.
Zumindest ein Teil verstehen wir. Und das ist eigentlich schon, ja, beeindruckend. Aber das soll uns natürlich nicht demotivieren, uns damit auseinanderzusetzen und nach Erkenntnis zu streben. Aber ja, es ist einfach sehr, ja, sehr faszinierendes und sehr unverständliches Thema. Und ich sehe die Frage, wie weit wir uns diese Realität halt auch annähern können, eben Multiversen. Wie sollen wir Multiversen verstehen, wenn da einfach unser Horizont endet? Das ist etwas sehr Faszinierendes, aber es macht natürlich trotzdem Spaß und macht natürlich auch Sinn, sich darüber Gedanken zu machen.
Ja, natürlich. Und wo wären wir Menschen, wenn wir nicht neugierig wären und das erforschen wollen würden? Also das gehört ja auch dazu. Nein, ist super spannend. Also ich bin da ganz bei dir. Vielen Dank. dass du uns dieses faszinierende Thema mitgebracht hast, das ja vor allem eines der grundlegenden Sachen, ja, unserer Welt beschreibt. Ich finde das ja wirklich sehr, sehr spannend. Es gibt ja auch sehr viele Fragen dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass wir eben alles verstanden hätten noch, ganz im Gegenteil. Also oft ist es ja, je genauer wir hinschauen, desto mehr Fragen haben wir, tun sich hier auf. Und ich glaube, dass da auch noch ganz viel passieren wird, also in den kommenden Jahren. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch nochmal der eine oder andere große Durchbruch passieren wird. Und bis es soweit ist, würde ich mal sagen, wir sagen danke, dass ihr wieder dabei seid, gewesen seid. Wenn ihr euch bei uns bedanken wollt, weil euch diese Folge sehr gut gefallen hat, ja, dann könnt ihr uns natürlich eine kleine Spende zukommen lassen. Ihr könnt es einmalig tun, entweder über PayPal oder auch ein Abo abschließen. Das geht bei Steady und Patreon. Wir sind da bei beiden Anbietern vorhanden. Das geht auch schon mit kleinem Betrag. Also ihr könnt euch da ab 4 € im Monat, könnt ihr uns da schon unterstützen. Oder ansonsten natürlich lasst eine Bewertung da oder Feedback, empfehlt uns weiter, macht all diese Sachen, die den Algorithmus, wie immer er auch funktionieren mag, uns bei anderen Hörern in ihren Podcast-Apps nach oben spült, damit auch andere in den Genuss kommen, unseren Podcast zu hören. Und ja, ansonsten schreibt uns eure Fragen, Anregungen, gerne auch Feedback an contact@cosmiclatte.at. Ihr könnt natürlich auch einen Kommentar hinterlassen auf cosmiclatte.at. Und ja, natürlich findet ihr uns auch auf Instagram und auf X, formerly known as Twitter. Und ja, und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Oh, mich blendet da gerade voll die Sonne. Die Sonne ist wieder da, seit nach 4 Tagen, 5 Tagen, oder?
Echt? Ach, ja, Wahnsinn. Bei mir nicht.
Ah, nein, bei mir.
Bin im Innenhof.
Ah, es ist gerade
ein Licht.
Naja, ich habe auch nicht direkt, das ist die Reflexion vom Nachbarsfenster.
Naja.
Aber die blenden mich da gerade voll. Warte, ich mache kurz die Jalousien runter, ja. Mhm. Ah, das hat jetzt gerade nichts gebracht. Warte, mach mal. So, ich wollte es nämlich nicht ganz zumachen, weil ich ja nicht im Dunkeln sitzen mag. Und,
ja.
Aber dann ist es nicht gegangen. So, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin bei der Tastatur angekommen. Jösses. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt einfach an.
Ja.